Stegisch präsentieren. Spielfrei. Der Fußball-Podcast.
Episode 113. Gianni Infantino. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber sitzt mal wieder Stefan Adelmann. Hallo Stefan.
Hallo Alex Stegisch.
Wie geht's?
Alles bestens. Ja. Die Herbstgrippen hinter uns,
sehr gut.
Hinter mir.
Ja.
Und ich freue mich auf unsere 113. Episode.
Ja, es geht dahin, Zug um Zug.
Ja, wir haben heute etwas ganz was Besonderes, liebe Spielfreihörerinnen und Hörer da draußen.
Präsentierst du jetzt unsere Kamerakind, Robert?
Nein, wir widmen die heutige Episode, wir haben sie das letzte Mal schon ganz kurz angeteasert, einer ganz besonderen Person, die uns beiden ja sehr, sehr wichtig ist, die uns immer schon lange begleitet
hat. Ein persönlicher Freund,
denke ich. Ein persönlicher Freund, würde ich sagen.
Zumindest aus unserer Seite.
Ja, genau. Ja. Und wir haben ihn ja bezeichnet als das Alpha und das Omega des internationalen Fußballs. Die Rede ist von niemand Geringeren als Gianni Infantino, jene Person, die quasi wie der Elefant im Raum steht seit vielen, vielen Episoden. Wir haben ja rund um unser Katar-Special ja immer wieder mal Gianni-Highlights einfließen lassen. Mhm. Und wir haben gesagt, heute wollen wir wirklich mal hergehen und dem Präsidenten, Herrn Präsidenten, eine eigene Episode widmen, unsere 113. Episode. Das heißt, wir werden uns heute ein bisschen anschauen, wo kommt er her, was hat er gemacht, was macht er immer noch und wie lange macht er das auch noch?
Also so
wir reden ein bisschen über seine Anfänge, seine Karriere im Fußball, über das, was er schon gemacht hat bei der FIFA, abseits auch von Skandalen und auch, wenn man so will, rein theoretisch geht ja zumindest seine Ära zu Ende, über das reden wir dann noch an Enno. Und die Frage ist vielleicht jetzt auch schon, was bleibt von diesem Vermächtnis.
Ja, an dieser Stelle sei auch noch erwähnt, vielen Dank an die FIFA dafür, dass die großen Zehen gesponsert haben, das Getränk der Episode und die Sendung als Ganzes und die Autos waren echt cool.
Gut. Jetzt kommt wahrscheinlich Musik in so eine Einblendung reinkommen, vermute ich mal, damit das nicht so ist. Gell?
So. Okay, das sieht jetzt nicht das, haben jetzt nur die Leute aus unserem Videopodcast, die unseren Videopodcast konsumieren, mitkriegt. Aber gut, an dieser Stelle sei erwähnt, wir sind auf YouTube und auf Spotify mit unserem Videoformat unterwegs. Schaut es euch gerne an. Und vor allem gebt uns gern Feedback. Da haben sich noch tatsächlich noch gar nicht so viele Leute gemeldet und gesagt, wie ihnen das gefällt, würde mich sehr interessieren. Jemand hat sich aber bei uns gemeldet und mit Feedback und das war der Gonzalo. Gonzalo hat eingehackt bei unseren letzten großen 10, wo es drum gegangen ist. Lieber Stefan?
Es ging um Sportwetten.
Genau, und wir haben uns gedacht, wir legen uns eine lustige Liste von potenziellen Kandidaten, die auch für Sportwetten Werbung machen könnten, die noch lustiger sind als der Oliver Kahn, woran wir kläglich gescheitert sind. Das heißt, wir haben alle genommen, die ein bisschen weniger lustiger sind als er. Und da ist mir dann der Iggy Pop gekommen, weil ich mir gedacht habe, na gut, der alte Punker, der steht mal wirklich nicht für Sportwetten und generell nicht für Werbung. So meine Vorstellung. Aber der Gonzalo hat uns eben eines Besseren belehrt und hat uns gleich mal ein Foto von so einem Pappaufsteller geschickt, wo der Iggy Pop extra für Armaturen wirbt.
Das sind nicht der Armaturen. Ne?
Ja.
Also ich hätte mir jetzt vieles, wie du das gesagt hast, hätte ich an vieles gedacht, aber nicht an Sanitärarmaturen.
So ist es. Aber er wollte nicht nur aufzeigen, dass wir Fehler gemacht haben, sondern wollte uns natürlich auch noch mit Feedback ausstatten und ein bisschen die Episode anreichern. Und das hat er super gemacht. Er hat auf der einen Seite darauf hingewiesen, dass es bei amerikanischen so Kampfgeschichten, so à la UFC wahrscheinlich und generell so Mixed Martial Arts und Boxen, noch viel schlimmer zugeht, weil da in der Übertragung selbst Quoten angesagt werden. Und das muss man wirklich sagen, das ist tatsächlich nochmal eine Stufe über dem, was im Fußball passiert. Da wird ja nur die ganze Zeit Werbung gesagt, aber zumindest hat man sonst zu hören. Und dann hat er noch gemeint, dass das einer der wenigen Podcasts ist, den er gemeinsam mit seiner Freundin hat. Und das finde ich auch extrem cool, weil ich muss ehrlich sagen, Spielfreiheit jetzt nicht so was am Radar gehabt, was man so partnerschaftlich daheim hört.
Ja, aber es ist eine ganz neue Facette und die gefällt mir ganz gut, muss ich sagen.
Extrem.
Wenn ich weiß, dass ich da nicht nur zu einzelnen Fußballbegeisterten spreche, sondern auch zu Pärchen. Das finde ich schön. Danke auf jeden Fall, Gonzalo, für dein Feedback. Wir werden wie immer nichts daraus lernen. Das ist wichtig. Wir werden dann definitiv nicht unser Fact-Checking verbessern.
Ja.
Weil wir wissen dann nicht, wie wir das machen sollen.
Ja, keine Ahnung.
Nein, aber tatsächlich, danke für das Feedback. Also wir sind immer wieder froh und wir lesen es immer sehr, sehr gerne. Also auch wenn ihr zur heutigen Episode was zu sagen habt, redaktion@spielfrei.at, da erreicht sie uns quasi rund um die Uhr.
rund um die Uhr lesen, tun wir es meistens sehr zeitversetzt, aber in dem Fall waren wir mal aktuell drauf, ja. Und wir beantworten alle Mails, aber es dauert oft ein bisschen.
Genau.
Mhm. Du hast sicher irgendwas mitgebracht, was man so
ja, tatsächlich.
Vor einem Schwerpunkt erzählen
kann. Tatsächlich. Und zwar, seit unserer letzten Episode sind mir zwei Geschichten untergekommen, die ich ganz gerne erwähnen möchte.
Ja, bitte.
Und du kannst aussuchen, möchtest du mit der dramatischen, tragischen starten oder möchtest du mit der coolen, motivierenden starten?
Das mache ich beides sehr gern. Fangen wir mit der coolen, motivierenden an.
Die coole, motivierende, ich weiß nicht, ob das jetzt zwei richtige Eigenschaftswörter dafür waren. Auf jeden Fall bin ich auf eine sehr coole Geschichte gestoßen und zwar hat jetzt vor kurzem das österreichische Amateurnationalteam nach langer, langer Zeit wieder ein Spiel absolviert, weil es ist ein neues Amateurnationalteam gegründet
also
worden.
Also all das, was ihr immer schon wollt, im weiß nicht wie viel großen Zehen gefordert habt, dass nicht Profis
ja, für Österreich genau. spielen. Erstens mal Verweis auf das, was wir schon immer gesagt haben.
Mhm.
Und ich finde es tatsächlich wunderbar. Das heißt, ich glaube, der Kader setzt sich zusammen aus allen Regional- und den Landesliga-Clubs in Österreich. Also daraus kannst du quasi deinen Kader zusammenstellen. Es gibt ein Trainer-Triumvirat, also drei Trainer ergeben quasi das Trainerteam. Und da hat jetzt vor kurzem dieses erste Länderspiel gegen das Amateur-Nationalteam Sloweniens stattgefunden und Österreich hat 1-0 gewonnen. Also eine Initiative, die ich richtig cool finde, weil ich mir denke, wäre ich Regionalligaspieler oder Landesligaspieler, würde ich schon richtig cool finden,
ja,
wenn
sicher,
ich da in das Nationalteam einberufen wurde, wo es einerseits mir eine coole Bühne bietet, auf der anderen Seite vielleicht sogar ja nochmal den Sprung in Richtung von einem Profi an Verhältnis
ja, nochmal mehr möglich. Also vor allem wird wahrscheinlich natürlich ein Testspiel gewesen sein.
Ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau. Ich glaube, dass das eher eine Geschichte war zwischen den beiden Verbänden, zwischen den beiden Ländern. Mhm. Ich habe so quasi rausgelesen, es soll jetzt die Initiative vorangetrieben werden, es soll mehr Spiele dieser Art stattfinden, es sollen auch Turniere stattfinden, weil unter anderem, wie du ja bestimmt weißt, 1967 ist Österreich ja Amateur-Europameister geworden.
Das war mir klar, ja.
Na, da tatsächlich damals mit Josef Hickersberger.
Als Spieler,
der nämlich sich auch einer der Stimmen rund um dieses Länderspiel jetzt, ja. Der ihm gesagt hat, dass das cool ist. Und ich finde das auch.
Ja, aber warte mal kurz, Hickersberger, der war ja Profi.
Ja, aber du weißt ja selbst, wenn du hin und wieder mal spielfrei hören würdest, weißt du, dass das zu dem Zeitpunkt oft noch, wenn die Spieler jünger waren, vielleicht noch Amateurverhältnisse gehabt haben oder vielleicht halt noch für Olympia sogar noch spielberechtigt waren und erst später vielleicht einen Profi gekriegt haben. Müssen wir spielfrei hören. Der einzige Haken an der Geschichte. Es gibt einen Botschafter. Ich glaube, heutzutage nennt man es nur mehr Ambassador für das ganze Team. Und ich finde, der hat ein bisschen so meine Lust auf dieses Amateur-Nationalteam
wie schlimm kann es sein? Wer war es denn bitte?
Der Major.
Oh, Stefan.
Ja. Ich habe es nicht so cool gefunden, dass Stefan Meyerhoff. Ich meine, man könnte sagen, theoretisch gibt es kaum einen Profi, der den Amateurfußball so nahe war wie Stefan Meyerhoffer. Aber nein, er sagt ja selbst, er hat ja bis er, glaube ich, 22 war, aber hat er ja ein Amateurverhältnis gehabt bei den, und dann erst danach hat er ein Profi-Vertragsverhältnis gekriegt. Aber ja, ich weiß nicht.
Tja, da war es mit Frank Ribéry gemeinsam.
Ja.
Und ich glaube, das ist das Ende der Liste im Gemeinsamkeit.
Das wollte ich auf jeden Fall erwähnen. Eine coole Geschichte. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen.
Ja, voll cool. Und jetzt möchte ich natürlich die andere Geschichte haben.
Und die zweite Geschichte, die tragische Geschichte, es geht um Deutschland.
Okay.
Also das ist schon mal tragisch genug, beim deutschen Fußball im Moment zu reden. Na, es geht tatsächlich um den Schiedsrichter Felix Brüch. Und ich hab ein bisschen mitgelitten. Mhm. Felix Brüch kennt man, Dr. Felix Brüch, weil alle Schiris in Deutschland sind ja, glaube ich, irgendwie Zahnärzte oder was. Und Dr. Felix Brüch hat jetzt sein Jubiläumsspiel gehabt. Nein, nicht sein Jubiläumsspiel, sein Rekordspiel hat er gehabt.
Okay.
Sein 344. Bundesligaspiel, das ist tatsächlich sehr viel.
Das ist full, weil das heißt, er hat
10 Jahre lang, eigentlich theoretisch jetzt ja
jede Runde
pfiffen. Und Dr. Felix Brüch, ich möchte erwähnen, weil im Fernsehen wird auch immer als Dr. Felix Brüch erwähnt, Dr. Felix Brüch hat jetzt damit gleichgezogen mit dem Rekordhalter. Aber, und jetzt kommt das große dramatische Aber, Dr. Felix Brüch hat sich in diesem Rekordspiel verletzt.
Aha.
Nämlich ein Kreuzbandel abgerissen. Also es war Frankfurt gegen Stuttgart vor kurzem und da sieht man die Szene, wie das Knie umdreht. Dann hat er probiert weiterspielen noch.
Oh,
yeah. Hat man sich gedacht, okay gut, dürfte sich irgendein Ziergerl zugezogen haben. Mhm. Nein, hat sie tatsächlich das Kreuzband gerissen und das habe ich eigentlich, muss ich sagen, bin ich vor dem Fernseher gesessen bei meiner Zusammenfassung, habe mir gedacht, siehst du, das hättest du dir nicht verdient, Dr. Felix Brüch.
Hättest du wirklich nicht verdient? Ist schon angekündigt gewesen, dass das die letzte Saison war oder so irgendwas?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist Comeback Stronger. Ich hoffe, er kommt wieder.
Weil 9 Monate muss er jetzt mal rechnen. Ja, ja. Das heißt, was haben wir schon mitten in der nächsten Saison eigentlich? Ja?
Außer Dr. Felix Brüch war es, wo er gut operiert werden kann oder besser noch operiert werden kann.
Ja, wir wünschen gute Besserung
an
Dr. Felix Brüch. Wir sind froh, dass er Zahnarzt ist.
Dann
ist
ich weiß nicht, ob er Zahnarzt ist.
Weil der Schiedsrichter nicht so gut ist. Da wird es nicht gesagt, ja, okay, passt. Dankeschön. Ja, ihr gesagt, als nächstes gehen wir was trinken.
Ja,
und starten das Getränk der Episode.
Das Getränk der Episode.
Das heutige Getränk der Episode ist nicht gesponsert, sondern ich habe mir was ausgedacht. Und ich habe, wie die Dosen gesehen habe, das kann echt nur das Bixierste sein, was ich jemals in meinem Leben getrunken habe. Sie, hast du schon gesehen? Nein, oder?
Nee, ich schaue runter.
Moment, ich hole es rauf. Moment.
Ja. Gut, lieber Alexander, was hast du? Du holst das. Oh, ja, hallo. Also für alle, die uns gerade zusehen, ihr könnt es gerade sehen, für alle, die uns zuhören, der Alexander hat mir gerade eine pinke Dose gegeben, wo ein Non-Sparkling-Drink von Mentos.
Genau,
die Mentos. Getränke.
Das ist das Zuckerl eigentlich. Und ja, was mich total gecatcht hat letztlich, weil so Zuckerlwasser gibt es ja wirklich mittlerweile wirklich genug, with Jelly Bites, Beistrich, Shake It. Jetzt weiß ich nicht, ne, das bin mir nicht sicher, ob das so gut ist.
Es steht Non-Sparkling-Drink drauf.
Achso, na gut, dann.
Ich glaube, sonst wäre es tatsächlich ein bisschen riskant. Wenn
wir schütteln also unsere Aludosen, machen sie jetzt mal auf.
Also da bin ich jetzt wirklich gespannt.
Und jetzt, cheers.
Wow, Prost, Prost Alexander, vielen Dank.
Jawohl.
Mhm. Sehr süß, bist du noch.
Extrem süß und da schmieren Flankschgerler drinnen.
Ja, aber ich glaube, das sind die Jelly Bites, lieber Alexander. Aha. Nein, sehr, sehr gut. Also mit Goodman ist sehr arg.
Sehr arg, ich schau mal die Dosen.
Naja. Aber es gibt 7 Mixed Fruits Flavor. 7 Mixed Fruits Flavor. Mhm. Na gut. Also ich sage einmal, wenn es das...
Das erste Mal, dass wir bei dem Getränk der Episode auch was zum Essen haben.
Ja. So. Na gut, danke Alexander für die Einladung.
Bitte. Ja, wenn uns, Entschuldigung, das wäre auch witzig, wenn jetzt so jetzt der Stick.
Das wäre peinlich.
Sehr peinlich, ja. Wenn wir irgendwann mal was anderes trinken sollten als wie sowas und ihr habt eine Idee, könnt ihr uns die gern schicken und wir verwerten die entweder oder ihr könnt uns natürlich auch das Getränk zukommen lassen. Wir trinken fast alles.
Ja. Also,
wir haben einen Fahrkosten.
Genau.
Ja. Gut. Damit hätte ich gesagt, starten wir in die nächste Rubrik und das sind die großen 10.
Wird die Sendung kosten? Die Großen! Die Großen! Die Großen! 10! Yes, ja!
Yes, ja! Wir haben heute dabei die großen 10 FIFA-Präsidenten. Stefan, erklär doch bitte mal, was die großen 10 sind, weil das Thema selbst ist, glaube ich, selbst erklärt.
Genau. In jeder Episode haben der liebe Alexander und ich ein Thema, zu dem wir die großen 10 küren. Der Alex hat 5 Antwortmöglichkeiten, ihr habt 5 Antwortmöglichkeiten. Wir wissen nicht, was der jeweils andere hat. Dadurch kommt es immer wieder zu großen Überraschungen, hin und wieder mal auch zu Überschneidungen. Und das sind unsere großen 10. Und heute tragen die großen 10 den Titel die großen 10 FIFA-Präsidenten. Das heißt, wir beide küren heute unsere Lieblings-FIFA-Präsidenten, egal ob es tatsächliche FIFA-Präsidenten sind oder waren oder ob es Leute sind, die unserer Meinung nach gut für den Job passen würden.
Ich meine, anstellen natürlich mal weg, der aktuelle FIFA-Präsident ist der beste, den es jemals gegeben hat, den es jetzt gibt und jemals geben
wird. Genau.
Aber abgesehen davon.
Genau, gesagt, genau. Was ich gesagt, also wir haben gesagt, wen würden wir uns vorstellen, der oder die einen guten Job machen würde, als FIFA-Präsident oder Präsidentin, beziehungsweise wen haben wir besonders gut gefunden.
Genau. Ich finde, was ganz wichtig ist an der Stelle, ist, weil ich weiß von vielen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie dann selber immer gleich zum Überlegen anfangen, wenn wir das Thema nennen. Ja? Bei euren Überlegungen ist ganz wichtig, dass ihr darüber nachdenkt, wer so ländervereinend ist, weil der FIFA-Präsident wird von allen FIFA-Mitgliedsländern gehört, das sind über 200 und jede Stimme zählt gleich viel.
Also es ist, du meinst, sie müssen mehrheitsfähig sein oder was?
Genau, du brauchst einen Präsidenten, das reicht jetzt nicht, wenn der in Europa beliebt ist oder in Südamerika beliebt ist, du brauchst mehrere Kontinente auf deiner Seite. Ja.
Okay, ich verstehe, dass du da jetzt on-air nochmal ganz kurz versuchst, das Game ein bisschen schwieriger zu machen, aber ich schaue auf meine Liste, ich glaube, trotzdem erfüllen alle dieses
Kriterium. Du warst ja jetzt keine Kritik.
Nein, überhaupt nicht.
Ich nehme alles als Kritik ab, das weißt du. Wenn man so drüber nachdenkt, dass es eben wichtig ist, dass man das berücksichtigt. Man braucht jemanden, der leidet.
Wie steht es um deine Fanbase in Südamerika oder auf anderen Kontinenten?
Ganz schlecht, nachdem ich mir einen Nachnamen ausgedacht habe, gibt es ja keine ausgewanderten Leute in Argentinien, mit denen ihr irgendwie anknüpfen könnt.
Vielleicht auch gut so. Nein, aber Aber das heißt, um deine FIFA-Präsidentschaft müssen wir ein bisschen dein Netzwerk ausbauen.
Ich denke ja. Es könnte maximal sein, dass man mir so quasi als Carte Blanche so zuschreibt, ja, der hat noch nichts falsch gemacht, aber wenn man ein paar Mal bei Spielfreien hört, dann stirbt das auch.
Es gibt schon 112 und ein bisschen was Episoden, die unsere FIFA-Karriere
starten. Starten wir eine ungerade Episode, heißt, du darfst anfangen, Stefan.
Ich darf anfangen. Mhm. Mein Platz 5 der großen FIFA-Präsidenten ist ein Mann, und zwar jemand, der es noch nicht ist, aber aus meiner Sicht werden sollte, Rainer Barriasek. Ich finde, Rainer Barriasek hätte das Auftreten, das Charisma, ist extrem gut in der Sportwelt interessiert. Ich glaube, hauptsächlich zwar in der Sportwelt, die Fülle auf der Welt nicht so interessiert, aber trotzdem, er ist sehr gut vernetzt, hat ein super Auftreten, hat auf der großen Bühne bewiesen, wie gut er durch so Zeremonien führen kann, wie bei der EM 2008 Auslosung, so dass ich es rausbringe.
Ja.
Ich persönlich würde mich natürlich freuen, wenn es mehr Auftritte dieser Art geben würde. Deswegen habe ich nominiert quasi als meinen FIFA-Präsidenten. Und ich glaube, was ich nämlich sympathisch finden würde, er würde dem Herbert Prohaska auch irgendeine wichtige Rolle geben. Der wäre dann irgendein Ambassador für irgendwas. Und das würde ich gut
finden. Oder CEO, das ist ja eigentlich nur so eine Scheinbesetzung.
Stimmt.
Also, aber wir greifen schon wieder vor.
Ja, genau, als Generalsekretär. Nein, aber Rainer Barriasek wäre mein großer FIFA-Präsident.
Ja. Passt.
Wie schaut es bei dir aus?
Ja, ich knüpfe an bei unseren letzten großen 10. Ich habe ja da einen spannenden Entertainer gehabt, der jetzt Zeit hat. Am Wochenende ist ja Thomas Gottschalk in Pension gegangen. Das passt jetzt so zum Abschluss noch FIFA-Präsident. Ich habe keine Ahnung, wie er so zum Fußball steht und ob er sich da auskennt, aber ich glaube, das ist nicht so wichtig. Und das Showmanship, der hätte halt drauf. Das ist vielleicht das Einzige, was jemand besser könnte als der Infantino, ist vielleicht nochmal ein bisschen mehr Showman zu sein.
Du meinst, die FIFA als große Bühne oder was und Thomas Gottschalk, der souverän drauf auf dieser Bühne auftritt und das, ja, finde ich gut, mag den Gedanken.
Ja.
Ist ein schöner Brückenschlag zu meinem Platz 4.
Sehr gut.
Und zwar eben auch gedacht, für wen wäre die FIFA eine Riesenbühne? Oprah Winfrey.
Ha, ja.
Habe ich mir gedacht, Oprah Winfrey wäre eine super FIFA-Präsidentin. Andererseits, weil eben die FIFA diese unfassbare Bühne bietet und ist, sie könnte ihr Audience, die sie ohnehin schon sehr, sehr groß zu verbuchen hat und die sie ja zu einer Milliardärin gemacht hat, könnte sie noch erweitern auf andere Kontinente. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie als FIFA-Präsidentin, ich habe ja auch nie Oprah Winfrey Show geschaut. Ich kenne ja auch nur das aus dem Internet, diese lustigen Sachen.
Wenn sie dann
jedem ein Auto schenken.
Yeah.
Und ich könnte mir das in einem FIFA-Kontext sehr spannend vorstellen.
Yeah.
You get a stadium. Everybody gets a stadium.
Oder mit Championships gegangen jetzt natürlich auch sehr gut.
Ja, das finde ich gut. Oder sonst, ja. Aber Oprah Winfrey, ich glaube, sie wird dem Ganzen mehr Coolness verleihen, weil es ist schon unfassbar uncool, was an der FIFA an der Spitze passiert. Und ich glaube, Oprah Winfrey wird es einfach ein bisschen cooler machen.
Rainer Barriasek
wird es auch schon cooler
machen. Ja, und es passt mal wieder super ins Programm, weil mein Platz 4 knüpft da gleich an. Ich habe mir eine sehr populäre Amerikanerin ausgesucht, die Taylor Swift.
Und wenn jemand alles kann, dann ist es Taylor Swift.
Es schaut so aus, aktuell ist ja dabei, die NFL, oder die Football League, in Europa zu promoten und macht das mit Bravour. Und ja, ihr wird Popularität auf der ganzen Welt noch gesagt.
Ja. Und sie wird, glaube ich, noch mehr Business aus dem machen. Und ich glaube, die ganzen FIFA-Kongresse werden noch bessere Shows.
Ja,
ja,
macht das Sinn. Taylor Swift und dazwischen natürlich jede Zeremonie, die es gibt, ist zum Eröffnen, wer kennt sich gleich selber singen.
Ja,
weißt du, bei der FIFA ist eins schon wichtig, dass unterm Strich ein schwarzes Tor rauskommt, die möglichst hoch ist.
Ja.
Wenn es da jetzt der Spar ist, dass da jemand anderes im Bild herumkommt.
Das stimmt, ja. Finde ich gut. Ja. Taylor Swift als Präsident. Und sie ist noch jung genug, um da wirklich mit Elan heranzugehen und das da was auch zu bewegen in den nächsten Jahren.
Genau, weil ich gehe ganz stark davon aus, dass das Thema mit den 3 Amtszeiten sowieso demnächst folgt.
Ja.
Vielleicht unlimitiert ist.
Ja,
und dann hätte sie ja wirklich viel Zeit.
Platz 3, jetzt muss ich kurz ein bisschen ausholen, das ist jetzt, also aufpassen. Dass
ich nehme mal mein Getränk.
Ja, ich nehme mal ein Getränk. Und zwar habe ich mir gedacht, was wäre ein FIFA-Präsident, wenn es darum geht, dass du in der FIFA als Präsident eigentlich fast nichts falsch machen kannst? Du kannst extrem für Skandale sorgen, aber ich finde, du kannst. Und dann habe ich an diese Vogel, das ist dieses Vogelfigur-Game, der auf so einem Holzgestell war, den man so nach vorn gewippt hat.
Weißt ja, sicher, der auf die Tastatur
hat. Ja, genau. Und dann habe ich kurz an den gedacht. Habe gedacht, das wäre eigentlich ein cooler FIFA-Präsident.
Ein cooles Sinnbild.
Ja, genau. Weil ich mir dachte, dass jedes Mal, wenn du irgendwas was zum Entscheiden reinbringst, dann ist dieser Dings da, der wippt davor so. Ich habe gedacht, nein, es muss irgendein Lebewesen sein. Ich dachte, ich möchte in der Tierwelt bleiben. Mhm. Und habe mir dann gedacht, das nächste, was für mich zubekommt, ist ein Off. Und haben wir dann ein bisschen recherchiert über Affen.
Moment, da hake jetzt Brian. Wie schaut das dann aus, wenn du über Affen recherchierst?
Nein, ich wollte einen konkreten Affen nehmen. Ich wollte einfach einen Affen, den es wirklich gibt.
Das heißt, Stefan googelt daheim und tippt ein.
Das weiß ich nicht mehr genau,
wie das macht. Welche Affen gibt es?
Ich bin irgendwann auf einen, ich hoffe, dass ich jetzt noch richtig im Kopf habe, meine Notizen irgendwo. Einen Springtamarin. Es ist eine gehört, glaube ich, zu den Krallenaffen, nämlich lustigerweise nicht zu den Tamarinen, was echt verrückt ist, obwohl es ein Springtamarin ist.
Absolut verrückt.
Und da gibt es nämlich einen Springtamarin, der heißt Lei oder Lei. Mhm. Und weißt du, wo der lebt? Im Tiergarten Schönbrunn. Und was das Coolste ist?
Aha.
Der ist geboren in Zürich.
Ja,
also viel besser kennt es eigentlich nicht passend für einen FIFA-Präsidenten offen.
Ja, für weitere Infos dieser Art kannst du übrigens jederzeit einschalten in unser Spin-Off-Podcast Zoofrei.
und das einzige Problem ist mit dem Lay, der Off ist schon 21 Jahre alt und diese Springtamarinen,
ja.
Ich glaube Tamarinen haben es geheißen, haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von 18 Jahren.
Oh ja.
Das heißt, der macht es vielleicht nicht mehr so. Ja, aber ich denke mal, er wird trotzdem vielleicht.
Ist im besten Alter eigentlich schon viel.
Genau, weil es eh um nichts mehr geht. Ja. Also das habe ich mir gedacht. Also ja, das ist mein Platz 3. Ich habe mich ausholen müssen,
Entschuldigung. Ja, nein, passt gut. Mein Platz 3, da brauche ich nicht viel ausholen. Ich habe mir gedacht, wer ist ein sehr populärer Mensch aus der Fußballwelt und bin auf David Beckham gekommen.
David Beckham, ja.
Mhm. Das macht natürlich irgendwo Sinn. Ja, der spaziert da herum, der vereint Nationen, der sorgt dafür, dass
finde ich gut.
Gerechtigkeit herrscht.
Ja, und sowas sagen, ich lehne mich mal aus dem Fenster, es dauert noch ein paar Jahre und dann kommen die großen Skandale rund um David Beckham auf. Ich habe da so ein Gespür, irgendwas passt nicht.
Ah, ja.
Und mein Gespür hat mich schon oft täuscht, aber
eigentlich bin ich extrem schlecht im Vorhersagen.
Wir brauchen in unsere ganzen Podcast-Episoden, wo man Vorhersagen macht.
Ja, genau.
Nein, aber tatsächlich finde ich, irgendwas passt nicht.
Hast du die Doku schon angeschaut?
Nein, habe ich nicht angeschaut.
Wir müssen da mal.
Ich habe gerade Zeit, ich muss über offen recherchieren.
Ja, verstehe, aber wenn du dann fertig bist, sofern wir bei dem Thema jemals fertig
sind. Da bin ich schon längst abgebogen und recherchiere über andere Tiere.
Aber was sollte man mal machen?
Nasenbären zum
Beispiel. Alles klar, Stefan, Platz 2.
Mein Platz 2. Arnold Schwarzenegger. Und das ist jetzt der ernst gemeinte Vorschlag.
Ich sag's gleich, das ist auf meinem Platz 1.
Okay. Ja. Ich finde, Arnold Schwarzenegger ist mein Platz 2.
Verstehe
ich
vollkommen,
aber klar. Am besten hake gleich ein. Ja. Nein, ich finde ganz einfach, es braucht jemanden, der tatsächlich ein bisschen, dem es nicht mehr ums Profilieren geht, und Arnold Schwarzenegger muss sich nicht mehr profilieren, aus meiner Sicht,
ja.
Der tatsächlich schon bewiesen hat, dass er vielleicht Dinge wirklich vorantreiben will, verändern will. Gleichzeitig würde der aufgrund seiner Statur und seiner Person und seiner Vita einen gewissen Respekt genießen. Ich halte ihn für einen spannenden, interessanten Fußballkandidaten.
Mhm. Das Einzige, was dagegen stehen könnte, ist, dass ich glaube, nicht allzu interessiert am Fußball ist.
Ja gut, ich weiß nicht, ob das Bedingungen sind, alle.
Weiß ich auch nicht, aber das könnte ein bisschen hinderlich sein, weil du gesagt hast, ernst zu nehmen, der Kandidat. Ansonsten bin ich völlig bei dir, der wird da viel bewirken, glaube ich auch. Der wird clevere Fragen stellen und gute Lösungen ausarbeiten. Also ist natürlich keine Chance, dass er jemals FIFA-Präsident wird, aber wäre gut. Ja,
bitte.
Gut. Dann sage ich noch meinen Platz.
Platz 2?
Oder?
Ja.
Und zwar habe ich da Kim Kardashian / Kendall Jenner stehen.
Okay.
Also alles, was man halt so rund um Keeping Up with the Kardashians so konsumieren kann. Nämlich genau deswegen. Ich glaube nicht, dass es cool wäre, eine FIFA-Reality-Show zu haben, aber ich glaube, dass es cool wäre, wenn eine Reality-Show die FIFA eine Nebenrolle spielt.
Mhm.
Und nachdem die als Multi-Entrepreneurs unterwegs sind, das maximal eine Randnotiz wäre, das passt.
Ja.
So die wichtigsten Highlights, regelmäßig aufbereitet, hochdramatisch, gleich mit so Interviewsituationen dazu, wo das halt so beschrieben ist, so wie halt Reality-TV funktioniert.
Mhm.
Urlaub vom Gehirn.
Ja, finde ich gut. Mhm. Na, gefällt mir gut.
Passt.
Mein Platz 1, der fehlt noch.
Bitte.
Es gibt nur eine Person, die dieses Amt und diese Funktion entsprechend ausüben kann. Harald Mara.
Ja, ja.
Also ich habe gedacht, wenn es einen gibt, der gleichzeitig geschafft, die wilde WKO fast schon zu zähmen, dann gibt es nur einen, der den wilden Weltverband zähmen kann. Und es muss Dr. Magister Dr. Harald Mara sein.
Außerdem passt das, weil er hat ja schon mehrfach bewiesen, dass es kein Problem ist, mehrfach Ämter nebeneinander auszuführen. Das wäre halt dann noch eins.
Wenn du so viele Interessen hast, dass Interessenskonflikte schon gar nicht mehr möglich sind, dann kommt Harald Mara ins Spiel.
Das gefällt mir super. Ja. Das ist ein schöner Abschluss für die großen 10.
Danke.
Ja gut, das waren unsere großen 10 und damit hätte ich gesagt, schauen wir schon unsere Schwerpunkte mal.
Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Fangen wir mal an, den Gianni Infantino ein bisschen zu beschreiben. Das darf man echt nicht unterschätzen, verhältnismäßig jung.
Er ist relativ jung. Er ist 1970 geboren. Das heißt, er schaut fast ein bisschen älter aus. Er ist 53 Jahre. Mhm. Und er ist ein Schweizer.
Schweizer?
Das ist schon mal.
Zugewanderter Schweizer?
Zugewanderter Schweizer, ja. Seine Eltern sind Gastarbeiter gewesen, genau. Das stimmt, ja. Aber du bringst schon mal ein bisschen was mit, wenn du in der FIFA was machen willst.
Ja, das ist immer nicht schlecht, ja.
Wenn du dann auch noch Jus studierst, dann hast du schon mal zumindest ein bisschen Starthilfe, sagen wir mal.
Das ist sicher richtig, ja. Dann glaube ich, ist auch nicht ganz unwesentlich, dass das bei aller Kritik, die es so gibt, also nicht von uns, aber halt da draußen damit, darf man ja nicht unterschätzen, dass er wirklich leidenschaftlicher Fußballfan-Nerd ist. Also
ja, ich glaube, er dürfte Fußballfan sein, laut eigener Aussage. Er hat sich immer gewünscht, offensichtlich, dass er ja Fußballprofi wird, aber hätte dann angeblich
In jungen Jahren schon erkannt.
Und dann gibt es ja diese, meistens solche Anekdoten entstehen ja dann oft erst, wenn die großen Führer dann schon ein bisschen älter sind.
So Überlieferungen.
Es gibt ja die Überlieferung, wonach Gianni Infantino, ich glaube, es war vierte Klasse Volksschule, ich weiß nicht, wie auch immer das in der Schweiz heißt, keine Ahnung. Mhm. Angeblich bei einer Hausaufgabe geschrieben hätte, er weiß, dass er kein Profi werden wird, aber er möchte Advokat des Fußballs werden. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn das wirklich so ist, dann interessant. Aber so wie du sagst, er hat immer eine große Verbindung gehabt. Und jetzt kommt vielleicht, wenn es nach Gianni Infantino geht, was ganz Prägendes. Und zwar Gianni Infantino hat gesagt, seine Kindheit war sehr schwer. Mhm. Nicht, weil er, glaube ich, also ich glaube, so ist er ganz vernünftig aufgewachsen, aber er war ein Rotschopf mit Sommersprossen.
Okay.
Und ist offensichtlich sehr stark gemobbt worden. Und jetzt ist natürlich klar, Mobbing gibt es in keiner Art und Weise, was schön zu reden. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht schon für den Gianni Infantino die genug Grund war, damit sie dann alles so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat.
Ja,
aber auf jeden Fall schreibt er davon.
Das ist nicht unwesentlich. Ja.
Er sagt, als Rotschopf mit Sommersprossen ist er sehr viel gemobbt worden. Ob das jetzt die einschneidendste Zensur ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, wenn es um seine Geschichte geht, erzählt es immer wieder diese Geschichte.
Ja. Was vielleicht noch viel wichtiger ist und was ihn dann natürlich noch viel besser auf den Job vorbereitet hat, ist, dass er 6 Sprachen spricht.
Das ist tatsächlich, glaube ich, etwas, was ihm sehr zugute kommt, gerade in diesem FIFA-Universum, wo, glaube ich, sehr viel zwischen Tür und Angel ausgesprochen wird und wo es, glaube ich, im besten Fall keine Missinterpretationen geben sollte aufgrund von Übersetzungen, ist halt wirklich sehr, ich glaube, du hast ja aufgeschrieben, was er schon alles spricht. Ich meine, er spricht Italienisch, Englisch?
Deutsch? Arabisch, Französisch, Spanisch, glaube ich, so in der Richtung.
Also,
ja. Bisschen Portugiesisch, glaube ich, also das kommt, sogar mehr als gesprochen. Ja.
Das kommt dir, glaube ich, tatsächlich sehr zugute. Mhm. Und irgendwann hat dieser Gianni Infantino dann ja angefangen, in den Fußball zu gehen, weil er eben das Ziel gehabt hat. Und ich glaube, du hast dir seine Station dann ein bisschen angeschaut.
Genau, losgegangen ist im Zentrum für Sportstudien, CIES genannt, ja, und dann eh schon ab 2000, ja. Und das ist einmal im zarten Alter von 30 Jahren, ja, wo wir noch nirgends waren sozusagen.
Das ist gar nicht.
Hat er schon bei der UEFA angehört. Ja. Und das ging echt eigentlich steil bergauf. Ja. 2000 angefangen, 2004 war er schon Leiter von der Rechts- und Clublizenzierungsabteilung, was ja eigentlich schon sehr wesentliche Abteilung im Sport ist. Ja. Und dann ging es halt los als Interims-Generalsekretär und von 2009 weg war er dann eben Generalsekretär von der UEFA und das ist vor allem deswegen spannend, weil er eigentlich kommt er eben aus der UEFA-Ecke und aktuell, muss man schon sagen, ist die UEFA, so, wenn man so will, das größte Feindbild der FIFA. Mm. Der eigene Unterverband, oder? Verband, ja.
Oder Dachverband.
Dachverband, ja. Ist der Feind im eigenen Nest, ja, mit dem er, der Chef von der UEFA, ich vergesse den Namen
wieder.
Zeferin, genau. Legt sich ja offen mit dem Infantino an und der Grundkonflikt ist halt der, dass es Ideen gibt rund um Clubbewerbe, wo die europäischen Clubs natürlich eine zentrale Rolle einnehmen sollen, Und gleichzeitig so, will man diese omnipräsente Champions League damit ein bisschen entmachten. Ja. Ja.
Also es ist der komplette Machtkampf, ich glaube, wir kommen dann später nochmal darauf zu sprechen, genau. Also der komplette Machtkampf, der da entbrannt ist zwischen eben FIFA und UEFA, zwischen Infantino und Zeferin. Und ich glaube, es war eben so, weil du gerade vorhin angesprochen hast, diese Zeit als Generalsekretär von der UEFA, ich glaube, das war dann zum ersten Mal, wo Gianni Infantino einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden ist. Nicht im Sinn von, das so hasst der Typ, sondern so schaut der Typ aus. Weil er war nämlich immer der, der bei den ganzen Auslosungen immer oben gestanden ist, auf der Tribüne, die oft moderiert hat und so weiter. Und es war dann für mich, und natürlich beschäftigt, habe ich mich zu dem Zeitpunkt nicht einmal noch spielfrei gegeben. Also warum hätte ich mich damit beschäftigen sollen?
Ja.
Nix hat's gegeben zu dem Zeitpunkt. Wie dann diese Person, Gianni Infantino, zum FIFA-Präsidenten gewählt worden ist, das war dann schon, dass man gedacht hat, aha, da schau her, das ist ja der eine Typ, der war ein, weil sonst denkt man sich oft einmal vielleicht irgendein Präsident von irgendeinem Kontinentalverband oder was auch immer, der das gewählt wird, oder sonst irgendein bekanntes Gesicht aus dem Fußball. Nein, es wird der eine Typ, der bei den UEFA-Auslosungen immer oben auf der Tribüne gestanden ist. Mhm. Und das hat mich zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen überrascht gehabt. Auf der anderen Seite war das nach diesen, ich meine, ich glaube, unter Blatter war sehr vieles turbulent, aber die letzten Jahre der Blatter-Ära waren ja nochmal besonders skandalös und turbulent und was gerade was. Ja. Und es war schon ein bisschen so diese Hoffnung, wow, vielleicht wird es jetzt besser, vielleicht wird es jetzt anders, vielleicht wird es jetzt besser.
Und turbulent war es halt nicht nur rund um Blatter, sondern auch um Michel Platini, der seinerzeit ja Präsident von der UEFA war und der eigentlich erst ermöglicht hat, dass der Infantino überhaupt nachgeguckt ist, weil der hat gesagt, er vertritt jetzt einmal bei so einer Wahl seinen Freund Platini und sollte dieser lächerliche Skandal sich in Luft auflösen, dann würde er sofort wieder zurücktreten und den Platz freimachen für einen Platini. Was natürlich dann nie passiert ist, weil es war kein lächerlicher Skandal, sondern es war tatsächlich,
Und ich glaube, die Strafe ist sogar verlängert worden.
Ja.
Also um das nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer einzuordnen, also das war die Zeit damals, Infantino war Generalsekretär der UEFA unter dem Präsidenten Michel Platini, also unter mehreren, ich glaube mehreren Präsidenten, aber unter anderem unter Michel Platini, ist ihm dann gesperrt worden und dann hat sich der Infantino halt angeboten. Ich meine, du musst ja sagen, du kandidierst wahrscheinlich nur bei so einer Wahl, wenn du schon nicht über ein sehr gutes Netzwerk verfügst, weil eine FIFA-Präsidentenwahl ist in erster Linie ein Netzwerkwahl im Sinn von, Netzwerk ist ja vielleicht ein positives Wort, was für Machenschaften hast du oder was für Connections hast du und so weiter.
Und man sieht es ja auch bei der ersten Wahl von Infantino, ne? 2016 dann hat er 115 Stimmen gekriegt von 207, das heißt, er hat diese Mehrheit geschafft, aber es war durchaus knapp. Also,
und was hat der Gianni Infantino halt geschafft hat, ist, er ist ein bisschen aufgesprungen auf den Zug der Erneuerung. Also quasi, ich kehr jetzt auf, ich komme gar nicht aus der FIFA, sondern ich komme aus der UEFA und so weiter. Und ich kann jetzt mal versuchen, aufzuräumen, den ganzen Mist, den der Sepp Blatter hinterlassen hat. Mhm. Und er ist ja angetreten mit zwei wesentlichen Versprechungen. Das eine ist quasi das sein, warum auch, also das eine ist, dass er gesagt hat, ich möchte die WM vergrößern, diese Aufstockung, was ja tatsächlich auch passiert hat. Und das andere ist, dass er gemeint hat, er möchte die Entwicklungshilfe ja verdoppeln und vor allem für die Länder im globalen Süden. Und er hat ja, und das ist ja das aufgrund der Wahlarithmetik, die du vorher angesprochen hast, dass er jedes Mitgliedsland nur eine Stimme hat, brauchst du offensichtlich mehr als die europäischen Verbände. Mhm. Jetzt haben wir, glaube 50 plus, 52, 54, irgend sowas, europäische Verbände. Das heißt, das reicht ihnen für die Mehrheit. Mhm. Und er hat immer ganz eine starke Unterstützung durch die Verbände aus dem globalen Süden gekriegt. Und das hat ihn dann plötzlich, wenn man so will, wie die Jungfrau zum Kind, oder zumindest auf einmal war er dann da, dieser vermeintliche Statthalter für Michel Platini, und war auf einmal FIFA-Präsident. Mhm. Und dieses Statthaltertum kommt jetzt vielleicht noch in eine sehr aktuelle Geschichte ein. Du hast vorher schon angesprochen, der FIFA-Präsident ist ja an und für sich nur für 3 Amtsperioden berechtigt.
Genau, 3x4
Jahre. 3x4 Jahre, das heißt theoretisch 12 Jahre könnte er weg sein. Es gibt tatsächlich jetzt da auch schon die Diskussion darüber, dass Gianni Infantino seine erste Amtsperiode ja eigentlich nur interimistisch oder als Vertreter von Michel Platini absolviert hat, auch wenn es eine ganze Amtsperiode war, und quasi dem er eigentlich nicht zählen darf.
Genau.
Sprich, er ist jetzt gerade erst, wenn es nach dieser Erzählung geht, in seiner zweiten Amtsperiode. Sprich, er könnte dann sogar von 27 bis 31 nur weitere machen.
Also wir gehen mal ganz stark davon aus, dass es so sein wird. Und vor allem gehen wir auch ein bisschen davon aus, dass er 4 Jahre gewungen hat, um vielleicht da ganz neues Regelwerk einzuführen.
Das kann natürlich auch sein. Und das Gute ist ja das, der Gianni hat ja sehr viele Freunde.
Ja.
Das bringt ja, wie wenn du FIFA-Präsident wärst, hast du ja noch viel mehr Freunde. Und der Gianni Infantino hat ja auch sehr, sehr viele Freunde, von denen er sich schon sehr viel abschauen kann auch.
Ja, ja, ja.
Wenn es darum geht, wie kann man quasi unendlich viele Legislaturperioden sich ermöglichen und so weiter.
Er hat ja vor allem seine Präsidentenfreunde gut.
Genau, seine Präsidentenfreunde, die ihn ja ausgezeichnet haben mit Orden und so weiter. Und das heißt, andererseits werden wir heute ein bisschen drüber reden, was ist so das Vermächtnis von Gianni Infantino? Die Frage ist, endet der Spuk tatsächlich 2027 oder ist es nicht einfach dann, dass es dann weitergeht? Mhm. Aber so weit sind wir ja noch nicht.
Ja, vielleicht an dieser Stelle wäre es nochmal ganz interessant. Wir haben jetzt den so quasi Infantino Begins, wenn man Batman-Film denkt, haben wir mal ein bisschen durch. Jetzt wäre es mal an der Zeit zum Erklären, was ist jetzt eigentlich der FIFA-Präsident genau und um was geht es da? Vielleicht kannst du da mal
ein bisschen. Wir haben ja in unseren Episoden ja schon immer wieder mal ein bisschen die FIFA gestreift und ja auch rund um unser Katar-Special. Deswegen werden wir es jetzt nur knapp halten. Wir machen es deshalb, weil es in die Vita vom Gianni Infantino einzahlt, dass wir das jetzt dann machen. Und zwar hat er, wie gesagt, angetreten als der Erneuerer. Er hat ja, glaube ich, groß verkündet, die FIFA muss quasi endlich wieder das Image wiederherstellen, das sie gehabt hat, nach all diesen skandalösen Blatterjahren und so weiter und so fort. Mhm. Und quasi schenkt mir das Vertrauen, ich werde es machen, ich werde die FIFA transparenter, offener machen. Das sind genau die Dinge, die du heute liest. Mhm. Offener, transparenter und so weiter und so fort. Und er hat natürlich seine Befugnisse genutzt, um Dinge zu verändern, nur wie man gesehen hat, in keiner Art und Weise zum Besseren. Der Infantino ist immer der 12. FIFA-Präsident und aufgrund seine Rolle ist ja eigentlich beschränkt worden. Er ist ja 2016 gewählt worden zum FIFA-Präsidenten im gleichen Jahr, in dem sie auch Strukturreformen gegeben hat und wo unter anderem ja auch die Rolle des FIFA-Präsidenten beschnitten worden ist. Mhm. Weil der FIFA-Präsident war früher wirklich derjenige, der alles entschieden hat. Deswegen hat man gesagt, nein, der Generalsekretär muss gestärkt werden als zusätzliche Instanz in der FIFA und quasi soll als CEO innerhalb der FIFA agieren, damit quasi der Präsident nur mehr unter Anführungszeichen das Aushängeschild nach außen ist oder das Gesicht nach außen ist und um andere Befugnisse zu haben. Was hat jetzt der Gianni Infantino gemacht? Er hat jetzt einen sehr populären Move gemacht, indem er eine Frau als Generalsekretärin ernannt hat.
Dunkelhäutige Frau sogar.
Fatma Samoura, genau, ja. Die gleichzeitig eben auch noch aus dem Senegal stammt, die honorige Vita hat als Diplomatin bei der UN. Gleichzeitig Jahre spust fast forward, ein paar Jahre, und es heißt, ja, im Grunde ist sie die reinste Marionette vom
nicht nur das, sie ist die meiste Zeit gar nicht
sie,
da.
Sie ist die meiste Zeit gar nicht da, sie ist angeblich selten bei der FIFA anzutreffen oder was auch immer. Das heißt, Gianni Infantino hat zu dem Zeitpunkt schon gewusst, wenn man so will, ja, ich bin zwar in meiner Rolle als FIFA-Präsident beschnitten worden, aber ich setze mir quasi einfach eine Generalsekretärin hin, die de facto eh nichts macht. Sprich, und es ist auch heute noch so, dass alles, was halt wichtig ist, geht über den Tisch von Gianni Infantino. Mhm. Und das Spannende wird dann zu sehen sein, jetzt der 2023 wird die Fatma Samoura ihr Amt niederlegen und ich bin gespannt, wer danach kommt. Quasi, was das für ein enge oder nahe Verhältnis
ist. Das größte Problem in der ganzen Sache ist, auf der einen Seite hat man den Generalsekretär, die Generalsekretärin, um den FIFA-Präsidenten so ein bisschen zu entmachten. Auf der anderen Seite wird er zwar nicht direkt vom FIFA-Präsidenten besetzt, aber fast, ne? Also für einen Infantino ist es halt irrsinnig einfach, sich dort jemanden reinzusetzen, den er dort gern drinnen hätte.
Absolut,
ja?
Absolut.
Was das Ganze ja absurdum führt.
Absolut. Und da sind wir eh schon drinnen jetzt in den Inhalten seiner Ära, seiner Regentschaft, die auch immer du das nennen willst. Und
bevor wir da reingehen, habe ich dann aber noch eine Frage an dich.
Ja. Also dieser Infantino tritt an als der Erneuerer und so weiter und er gibt sie ja auf bei öffentlichen Terminen ja extrem amikal und sehr nahbar, nicht? Also quasi die Erzählung vom Rotschopf mit Sommersprossen, der gemobbt worden ist, der eigentlich nur einen Traum gehabt hat, und zwar Fußballprofi zu werden, der dann gemerkt hat, dass er eigentlich nicht das Talent dafür hat, sondern zum Advokaten des Spiels werden will. Das ist das eine Bild, das er zeichnet, vor allem natürlich dank großer Reichweiten auf den FIFA-Kanälen. Mhm. Und vor allem ist er immer cool. Und das ist ja das Orge in der Kommunikation rund um einen FIFA-Präsidenten. FIFA-Präsidenten treten ja ganz oft neben ehemaligen Fußballern auf. Ja. Und das verleiht natürlich denen irgendeine Glaubwürdigkeit oder irgendeine, weißt du, die Leute sehen an, ich habe mir ein paar Videos angeschaut, an FIFA-Präsidenten Gianni Infantino zusammen mit Clarence Seedorf oder im Gespräch mit dem Iker Casillas
oder
mit dem Paolo Maldini.
Diese ganzen Legendenspieler, der war dort als Spieler dabei,
genau.
Hat dort überhaupt nichts zu suchen gehabt, weil er keine Fußballlegende ist, und auf die Kritik daraufhin ist er beim nächsten Mal halt dann Schiedsrichter gewesen.
Genau, also genau. Also absurd, das, ja? Diese, er gibt sie extrem amikal, er hat auch für mich dieses unfassbar unauthentische Nähe zu den Spielern, ehemaligen Spielern, das halte ich gar nicht aus, ja, mitunter. Und gleichzeitig hast du aber laut Berichten, nicht persönlich von mir recherchiert, sondern halt die man liest und die man von glaubwürdigen Medien berichtet kriegt, von innerhalb der FIFA, von Angestellten, ehemaligen Angestellten, die einfach sagen, es herrscht, er hat die reinste Kultur der Angst dort etabliert. Unter den, ich glaube, es sind 850 Mitarbeiter mittlerweile, die FIFA ungefähr hat, am Hauptsitz und an den ganzen Niederlassungen. Und es gäbe angeblich fast schon eine Kultur der Angst im Sinn von, entweder folgst du mir oder du wirst gefeuert.
Genau.
Und wie man es zum Beispiel von vielen autoritären Herrschern kennt. So quasi, entweder bist du auf meinem Boot unterwegs oder auf dem Zug springst auf, wo ich unterwegs bin, oder du wirst geschasst in dem Ganzen. Das heißt, dieses Transparente, das Öffnende, das ist halt tatsächlich eine extrem strapazierte PR-Kampagne gewesen, der einfach komplett die Substanz führt, ja, weil du hast ganz wesentliche Leute, die zurückgetreten sind und so weiter.
An der Stelle ganz wichtig, du hast das vorher schon kurz erwähnt, wie er halt sehr Macht gesichert hat, und einer der Punkte als Überbegriff zumindest war quasi die Fairness. Es war ihm wichtig, dass vor allem auch die kleineren Verbände wie Afrika oder Ozeanien einfach gestärkt werden, dass dort Ländern halt auch mit Geld unterstützt werden, damit sie Infrastruktur aufbauen können und so weiter und so fort. Und vermeintlich hat er das ja gemacht. Ne? Da gibt es ja dann doch wieder den anderen kleinen Skandal dazu, wo halt Gelder, die von der FIFA auszahlt worden sind, für irgendwas verwendet worden sind, oder wie die dann den großen Aufstand geprobt haben, dann doch nochmal so eine halbtransparente Zahlung in diverseste Verbände gegangen ist. Ja? Und jetzt wird natürlich immer lautstark diskutiert, ob man nicht irgendwie das Wahlsystem ändern soll, dass halt vielleicht nicht die Jungferninseln das gleiche Stimmrecht haben wie Deutschland, England oder Frankreich. Ja? Jetzt kann man das sowohl als auch argumentieren. Bei der letzten FIFA-Wahl 2023 im Heuer hat der Infantino nicht einmal mehr einen Gegenkandidaten gehabt. Es gab genug Leute, die sich rund um die UEFA irgendwie so gedacht haben, ja, wir müssen schon schauen, dass wir uns da nicht unser eigenes Haus zerstören, indem wir die Champions League durch die Superliga ersetzen. Und wir findeten schon einen Kandidaten, der gleich einmal 50 Stimmen kriegt, aber halt nicht viel mehr. Und du brauchst halt dann noch mehr. Jetzt, was findest du ist fairer? Ist es okay, dass so Mini-Staaten, wo Fußball mitunter ja wirklich einfach auch vor allem keine Rolle spielt, also jetzt nicht aufgrund der Quadratkilometer oder so, sondern aufgrund dessen, was für Rolle das im Land einnimmt, das wirklich eigentlich nicht zum Vergleichen ist mit England, ja?
Also an und für sich ist ein Land, eine Stimme, Regelung natürlich auf den ersten Blick was Faires, dass du sagst, jedes Land hat was zu sagen, egal ob du 100.000 oder Millionen mit Fußballaktive hast oder ob du, keine Ahnung, 150.000 Leute als Einwohner in deinem Stand hast, nicht? Ja. In deinem Land hast. Auf der anderen Seite musst du jetzt sagen, und das ist so belegt natürlich in allen Berichten der letzten 10, 15, 20 Jahre oder was auch immer, das System öffnet natürlich Tür und Tor für Korruption. Wenn Verbände von einzelnen Verbandspräsidenten geführt wird, die du noch außerfinden kannst, wer das ist, dann werden die Leute geschmiert werden. Das weil was hat ein Verbandspräsident von einem ganz kleinen Land oft einmal aus seiner Rolle? Er kann in seinem Land ein gewisses Standing haben, aber wenn er irgendwie anfällig ist für solche Sachen, öffnest du Tür und Tor für Korruption. Aus meiner Sicht wäre zumindest eine Anpassung notwendig in dem Sinn, dass man oft sagt, es braucht doppelte Mehrheiten. In dem Sinn, dass du sagst, von mir aus, es braucht 50 plus 1% der Länder, die dafür stimmen für einen Kandidaten. aber gleichzeitig müssen die auch eine zweite Mehrheit zum Beispiel auf sich scharen. Zum Beispiel, es gibt insgesamt so und so viel Millionen aktive Fußballer oder keine Ahnung, was auch immer, und die müssen da auch 50% der aktiven Fußballer vertreten oder Fußballerinnen vertreten. Das kennt man ja, ich glaube, die EU hat das ja in vielen Bereichen eine doppelte Mehrheit. Es muss die Mehrheit der Staaten dafür stimmen, aber die müssen gleichzeitig auch die Mehrheit der EU-Bürger und Bürgerinnen vertreten. Mhm. Das heißt, weil sonst hast du natürlich, ich meine, zum Glück gibt es bei der FIFA keine Einstimmigkeit, weil das wäre ja noch schöner, aber das wäre zumindest etwas, dass du sagst, okay, du versuchst irgendeine Form von doppelter Mehrheit einzuführen oder was auch immer. Aber so ist es halt wirklich so, du weißt, wo du hingehen musst, du nimmst Geld in die Hand und wer die Rolle des FIFA-Präsidenten ist nämlich unfassbar viel Macht ausgestattet. Und ich glaube, der Gianni Infantino ist noch ein mehr Machtmensch vielleicht, als er sogar, dass er platter war, gefühlt.
Also ist sich da das größte Problem eigentlich darin, dass das, eben wie du sagst, so eine große, mächtige Person ist und es findet sie nicht einmal ein Gegenkandidat, nicht weil es dort niemanden gab mit Potenzial, sondern weil jeder sofort da einen Blick hinwirft und sagt, das ist völlig sinnlos, jedes Geld, was ich da investiere sonst. Und das kann nicht richtig sein. Also wenn du 2023 allein zu so einer Wahl antrittst und den dann noch nicht gewinnst, schlimmer geht es eigentlich nicht. Ja?
Und jetzt kommen wir zu was ganz was Wesentlichen. Was auf der einen Seite quasi das die Visitenkarte von Gianni Infantino ist, sein Vermächtnis, sein, aber gleichzeitig auch seine Machtbasis. Ich habe irgendwann einen Artikel gelesen oder irgendwo gesehen in einem Video die sehr einprägsame Aussage: Je mehr Geld die FIFA einnimmt, desto mächtiger ist der FIFA-Präsident. Und wenn Gianni Infantino in den letzten Jahren was geschafft hat, ist einerseits diese Umsätze, die die FIFA macht, in komplett neue Dimensionen zu schießen. Wir sprechen da von über 7 Milliarden US-Dollar im Vierjahreszyklus von 2019 bis 2022 und für den Zyklus von 2023 bis 2026 werden 10 Milliarden prognostiziert. Und je mehr Geld du als FIFA-Präsident quasi einbringst, als Speerspitze, wenn man so über dieses Verband ist, desto mehr Geld hast du, um es dir zu richten, um den Fußball, wenn man so will, zu steuern. Mhm. Aber damit nicht nur den Fußball zu steuern, die Entwicklung vom Fußball zu steuern. Und natürlich wird es auch genug gute Sachen geben. Wenn irgendwo in Ländern Fußballplätze gebaut werden, ist es per se nichts Schlechtes. Brauchen wir nicht rein. Nur geht es um die Machtverhältnisse. Und je mehr Kohle du einnimmst, desto mächtiger bist du. Und ich glaube, es sind beim Gianni Infantino sind es vor allem die Praktiken, die sehr viel über seine Person aussagen. Da hat es ja dieses Project Trophy gegeben, das für mich sinnbildlich dafür steht, was Gianni Infantino macht und wie er seine Rolle sieht. Er ist hergegangen vor den FIFA-Rat, den ehemaligen FIFA-Exekutiv, das ehemalige FIFA-Exekutivkomitee. FIFA-Rat ist die höchste Instanz, wenn es um Entscheidungen in der FIFA geht. Der FIFA-Kongress auf der anderen Seite, wo alle Länder sind, die wählen den Präsidenten und haben Statuten und so weiter, Änderungen, die sie durchführen. Aber der FIFA-Rat entscheidet über unfassbar viele Sachen, wie zum Beispiel WM-Vergaben. Und da stellt sich der Gianni Infantino hin, ich war nicht dabei, aber geht grundsätzlich her und sagt, er hat ein Angebot bekommen, über 25 Milliarden US-Dollar von einem Konsortium. Und das Konsortium fordert im Grunde zwei Dinge. Das ist einerseits die Reformation von der Club-Weltmeisterschaft, quasi das Ausbauen, Aufziehen und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite quasi eine Weltliga der Nationen zu schaffen, so à la UEFA Nations League.
Genau.
Und jetzt kommt der Haken, der Gianni Infantino kann leider nicht sagen, wer dahinter steckt, weil er hat eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterschrieben. Und legt es tatsächlich dann der FIFA dem FIFA-Rat vor.
So als geschwärzten Bericht.
Und drängt dann tatsächlich darauf, dass die FIFA darüber entscheiden soll, ohne in der Lage zu sein, zu benennen, wer in diesem Konsortium steckt und überhaupt und sowieso. Und das sind halt Praktiken, so agierst du nur, wenn du die in deiner Macht, glaube ich, uneingeschränkt oft einmal fühlst.
Dieses Angebot hat es nämlich in sich, dank Football Leagues und der Süddeutschen Zeitung und anderen Nachrichtenmagazinen und Magazinen, die da mitgearbeitet haben, hat man ein bisschen einen Einblick gekriegt. Da ging es darum, um 24 Milliarden de facto einen Ausverkauf bei der FIFA zu machen, also Fernsehrechte herzugeben, Vermarktungsrechte herzugeben, Rechte an den Spielen herzugeben, das wäre eigentlich, wenn man so will, wenn du versuchen willst, proaktiv die FIFA wirklich nachhaltig zu schädigen, dann nimmst du das an. Ja? Dahinter stand halt irgendeine große, ich glaube, amerikanische Investmentbank oder so.
Bloß der Public Investment Fund aus Saudi-Arabien und so weiter, was man im Nachhinein jetzt da weiß auch und so
ja,
weiter.
Ja, wobei den Tanz noch nicht ganz los war, ne? Weil es kommt ja diese
Die reformierte Club-WM, genau.
Und da ist jetzt eh wieder diese Spezialunternehmen drinnen, das ja auf die Übernahme von Superclubs spezialisiert hat. Also das heißt, wenn Newcastle zum Beispiel gekauft wird, dann verhandelt das immer diese Bank mit und da sind wir dann eh wieder in Saudi-Arabien und in den Emiraten und so weiter daheim. Und ja, das ist, wie soll ich das sagen, die Club-WM, das ist halt vielleicht, sagen wir wieder in dieser eurozentristischen Sicht, ist überall anders auf der Welt extrem beliebt, außer in Europa. Das geht so weit, dass Leute in Brasilien, da gibt es die ganzen Supergeschichten, wo halt dann, wenn irgendwie ein brasilianischer Club halt in der Club-WM im Finale ist, zum Beispiel gegen Chelsea vor 3 Jahren
oder so. Flamengo oder so,
dass Leute ihren Kühlschrank verkaufen und die Auto verkaufen, damit sie dorthin fliegen können. Ja? Wenn die Club-WM zufälligerweise in Katar oder so ist, dann hast du halt, wenn ein englischer Club kommt, dort gerne mal schon automatisch eine Fanbase und so. Du brauchst die Spieler aus Europa, die Fans aus Europa nicht, dass sie herkommen. Von überall anders her kommen sie her. Das heißt, es gibt schon berechtigtes Interesse daran, diese Club-WM, wenn man so will, zu vergrößern. Aber gleichzeitig hast du halt auch die Champions League, die europäische Sicht, die das auf keinen Fall wollen. Ja? Und du hast dann einen Präsidenten, der mit verdeckten Mitteln versucht, da seinen eigenen Willen durchzubringen.
Wahnsinn einfach, ja. Das eine ist, worüber man diskutieren kann, ist natürlich die innerliche Aussage. Im Sinn von, so wie du sagst, die Club-WM zu reformieren. Warum nicht? Es ist ja spannend zu sagen, wenn du ein cooles Turnier hast, wo die besten südamerikanischen Clubs gegen die besten nordamerikanischen, europäischen, das ist cool. Wichtig ist natürlich, und das weiß halt jeder im Fußball, das weiß auch Gianni Infantino, du brauchst die europäischen Clubs, weil sonst wird es nie das größte Turnier sein. Und das solange der europäische Fußball dieses Powerhouse ist, was es ist.
Ja. Und das Problem dabei ist halt, dass jetzt ist es nicht per se so, dass die europäischen Clubs sagen, wir wollen das auf keinen Fall, weil wir wollen uns da nicht messen oder so, sondern es geht einfach immer um den Spielplan, der halt bei den meisten großen Mannschaften dazu führt, dass sie jetzt eh schon mehr als 50 Spiele pro Kalenderjahr haben oder pro Saison haben. Und so eine vergrößerte Club-WM führt halt dazu, dass noch mehr Teams noch mehr Spieler haben.
Und aber das, also wie gesagt, das eine ist, über das zu diskutieren, das andere ist für mich wirklich über den Prozess und den Modus operandi vom Infantino zu reden. Zu sagen, ich habe da ein Angebot, ich kann euch nicht sagen, wer da dahinter steckt, und ich lege das als Vorsitzender des FIFA-Rats dem FIFA-Rat zur Abstimmung vor. Die dann hergegangen sind und gesagt haben, das müssen wir unsere Juristen draufschauen lassen. Irgendwann hat es dann einen Vertrag gegeben. Das hat dann die dringende Empfehlung gegeben, diesen Vertrag nicht anzunehmen, ja. Was man dann auch nicht gemacht hat. Also diese Initiative ist quasi abgewürgt worden. Die Juristen, glaube ich, sind entlassen worden von der FIFA mittlerweile.
So wie die Ethikkommission.
So wie die Ethikkommission und der Head of Governance. Aber genau um das geht es mal. Was für einen Compliance-Richtlinien oder Governance-Richtlinien entspricht es, wenn du so agierst? Und so agierst du nur, wenn du dich uneingeschränkt in einer Macht fühlst, im Wissen, mir wird nichts passieren, wenn ich solche Sachen mache. Und im besten Fall stimmen sie mir zu. Und dass du halt gleichzeitig, wie du schon angesprochen hast, halt dieses Battle FIFA gegen UEFA, da halt an dem sich quasi entlädt, ist halt dann auch offensichtlich für jeden, sagen wir mal so.
Weißt du, was dem Ganzen ein bisschen gegenübersteht und was ich mich bei meiner Recherche schon auch ein bisschen gewundert habe? Ich glaube, es hat der Sepp Blatter nicht auch gedacht, dass er unantastbar ist?
Das denken sich, glaube ich, die meisten Alleinherrscher oder Autokraten,
weil sie unantastbar
sind. Sonst wären sie nicht das, was sie sind.
Wahrscheinlich, aber jetzt hast du halt da quasi deinen Vorgänger, der verknackt worden ist und ich weiß nicht, ob er jetzt sitzt, ich glaube, er ist jetzt auf freien Fuß, er war ja unlängst auf einer Netflix-Doku, ich glaube, er darf zumindest irgendwie ein bisschen was machen, aber du weißt, der Vorgänger ist genau wegen so einem, nicht genau wegen so einem Verhalten, wegen eigentlich noch ein bisschen müderen Verhalten verurteilt worden. Und jetzt bist du unterwegs und machst noch viel krummere Dinge.
Ja, außer du hast das halt so gerichtet, dass du diese Gefahren nicht siehst. Erstens einmal, was Infantino hat sich so gerichtet, dass die auf allen Kanälen der FIFA die Story ganz anders klingt. Es gibt viele Sachen, die cool daherkommen, was alles gemacht worden ist, das sein Erbe und so weiter und so fort. Gleichzeitig seine Freunde, der die ihm umgeben, wo er im Zweifelsfall sicher wo hingehen kann, wo eine Strafverfolgung dann auch nicht mehr so ein Thema ist. Und worauf hinaus will ist, sie sind sich, also er hat sich in wenigen Jahren die FIFA so hinbaut, dass du das Gefühl hast, es gibt keine Form von Widerstand mehr. Mir kommt vor, rund um Sepp Blatter hast du das Gefühl gehabt, die FIFA, innerhalb der FIFA gibt's Akteure, die versuchen, von innen heraus das Ding auf links zu drehen.
Blatter hat ja zumindest immerhin einen Wahlkampf führen müssen. Ne?
Genau, wo du sagst, okay, keine Ahnung, oder auf rechts dran, glaube ich, hast du nicht. Aber jetzt haben wir das Gefühl, die FIFA ist mundtot. Die UEFA, die kann mehr aufstellen, weil es keiner als für sich sinnvoll erachtet oder zielführend erachtet, als FIFA-Präsident zu kandidieren. Und das in so kurzen Jahren zu schaffen, das schaffst du halt nur, wenn du dir ganz, ganz viele mit sehr viel Geld gefügig gemacht hast. Und das ist nicht keine steile Aussage von mir, das sind die Sachen, die belegt sind in so vielen, vielen Dingen. Und das macht ihn halt zu einem unfassbaren Machtfaktor und Machtmenschen.
Das heißt, man Stichwort belegt, es ist jetzt mal fix, dass er bis 27 weiter alleine herrscht, schaltet und waltet. Er ist, zumindest der Track Record von ihm sagt, er kann in 4 Jahren wirklich viel bewegen, viel umsetzen. Das heißt, wir gehen automatisch davon aus, dass er 31 zumindest wieder antreten werden wird, weil das hat
sie 27, quasi, ja,
bis 27, Entschuldigung, ja. 27, für 27 bis 21 antreten wird. Siehst du da, dass es da bis dorthin einen Gegenkandidaten gibt?
Ich glaube, es müsste dann aufgebaut werden, aber die Geschichte ist halt das, wenn nach 27 es wieder eine weitere Amtsperiode von Infantino gibt, wird es ja nur noch mehr zeigen, wie sehr der Widerstand halt komplett mittlerweile dann auf Null ist, oft einmal. Und das ist halt schon eine ganz arge Entwicklung, die in kurzer Zeit ist. Und was halt für mich so persönlich, und das vielleicht auch langsam zum Schluss zu kommen, was halt für mich es so ernüchternd ist, ist, wie sehr du, und das hat die FIFA ausgezeichnet, für diese Diskrepanz hast zwischen was wird gesagt und was wird getan. Ja. Und auch wenn du diese Videos und die Inszenierung vom Infantino anschaust, wenn ja, dieser Habitus des Verstehers des globalen Südens und so weiter. Ein bisschen wie Messias, aber auch vor allem wie Versteher, diese mitunter ja zu Recht, aber diese eurozentristische Herangehensweise kritisiert. Aber gegipfelt hat es natürlich in dieser bizarren und unfassbaren Pressekonferenz während der WM in Katar, wo er dann eben gemeint hat, today I feel Arab, today I feel Katari. Gay, today I feel disabled, today I feel like a migrant worker und so weiter. Wo du sagst, du siehst da einen Menschen, der in dem Moment, wo er die Sachen sagt, in seiner Erzählung, glaube ich, gerade was für die Ewigkeit sagt. Ich glaube wirklich, dass bei dem die Selbstwahrnehmung so falsch ist, dass der gerade für sich selbst seinen Martin Luther King Moment hat.
Ja, genau. Alles, was er sagt, wird irgendwann ein Lehrbuchzitat.
Dass er sagt, ich stehe da jetzt da als Gianni Infantino und sage, today I'm a migrant, today I'm gay, today I'm was auch immer. Und du denkst dir, na, du bist es nicht. Du hast dafür kein Verständnis in dem, was du tust. Und das war halt nochmal die Spitze dieser Selbstüberhöhung, wo er ja wirklich ein absoluter Meister darin ist. Und dann kommt man wieder dazu, solange du, natürlich die Kritiker werfen ihm vor, ja, schau mal, dann sitzt er wieder mit dem Putin da, dann sitzt er wieder mit dem und dem dort und das sind seine guten Freunde, wenn ihm der Putin dann den Orden der Freundschaft überweist. Ja, aber es gibt viel, viel mehr Videos und Fotos, wo er eben mit you name them, Paolo Maldini zusammen sieht. Und was der und einschlagt mit dem Clarence Seedorf. Wer hat was gegen Clarence Seedorf? Kein Mensch hat was gegen
Clarence Seedorf. Oder mit Messi natürlich.
Ja, natürlich. Nicht? Ja. Und also das ist wirklich auf die Spitze getriebene Selbstinszenierung von einem Menschen, der unfassbar unauthentisch und gleichzeitig bizarres, das eine skandalöse ist halt das andere, was halt da sagt.
Wir haben uns in der Vergangenheit von Spielfreier schon öfters mit der FIFA und den handelnden Protagonisten auseinandergesetzt. Es wird auch in Zukunft jedenfalls ein Thema bleiben, so viel steht fest, hätte ich gesagt.
Absolut. Und die Frage ist, wir haben damals schon geglaubt, kann man das Ding noch mehr auf die Spitze treiben? Also das unter dem Blatter, so quasi das Geld alles diktiert und so weiter. Man hat gesehen, ja, es geht nur. Die Frage ist halt, wo endet das Spiel? Endet das überhaupt irgendwo? Dieses ganze extrem bizarr durch monetarisierte Fußballspiel, wenn du sagst, okay, es geht nur mehr darum, Fußball muss von vorn bis hinten laufen, jeden Tag, zu jeder Stunde muss es Fußball geben, damit FIFA und andere Verbände Geld damit verdienen mit den Wettbewerben. Gleichzeitig müssen die Spieler immer spielen, dafür kriegen sie aber auch immer unmoralischeres Geld zahlt, die großen Stars dieser Welt, wo endest du dann? Also da sind wir halt beim Punkt angekommen, wo du sagst, okay, so kann es nicht weitergehen.
Ja. Wir kriegen ja von unseren Hörerinnen und Hörern immer mal wieder den Hinweis, dass sie halt frustriert sind wegen diversen Dingen, die halt rund um Profifußball so passieren. Und für mich ist das einer der wichtigsten Messages rund um Spielfreiheit, die ich zumindest zu senden möchte nach außen. Es kann alles Mögliche da passieren. Wir haben gesehen, der Fantasie ist tatsächlich keiner Grenze gesetzt. Ja. Viel absoluter haben wir gedacht, kann man nicht mehr herrschen. Jetzt gibt es einen Neigen, der herrscht noch viel absoluter. Aber, und das ist das wirklich große und wichtige, aber der Fußball an sich ist einfach verhältnismäßig extrem unkompliziert und kann überall auf der Welt fast gespielt werden. Und das ist meine große Hoffnung. Es wird immer irgendwo ein Fußball stattfinden, den wir gern konsumieren wollen. Es kann halt wirklich sein, dass es die verrücktesten Ligen der Welt gibt, wo, keine Ahnung, 5-7 Mal im Jahr United gegen Real spielt oder einfach irgendwelche Clubs, die halt groß gemacht werden, so wie Newcastle jetzt da, weil es halt die passenden Eigentümer haben. So soll es sein. Aber wir werden lokalen Fußball haben, wir werden vielleicht sogar internationalen Fußball haben, der es trotzdem interessant macht für uns. Und das gibt mir zumindest immer wieder positiven Augenblick auf das Ganze.
Genau.
Gut, dann hätte ich gesagt, wir haben es einmal ganz gut besprochen. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet das nächste Mal auch wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.